Ihr hört weiterhin Radio Frei und wir sprechen jetzt über ein Thema, was viele Menschen, immer mehr ältere Menschen betrifft, nämlich das Krankheitsbild der Demenz. Es gibt viele Fachbücher darüber, aber es gibt nur wenige Bücher, die auch eine persönliche Sicht schildern. Und Dietlin König hat jetzt ein persönliches Buch geschrieben, im Nachthemd nach Berlin. Und ich sage erstmal Hallo, Dietlin König.
Hallo.
Dieser persönliche Bericht dreht sich um Ihre Mutter und Sie können vielleicht mal sagen, was der Anlass war, dass Sie dieses Buch geschrieben haben.
Ja, also der Anlass war der, dass ich meine Mutter immer, sie war für mich immer das große Vorbild. Meine Mutter war Schulleiter, eine ganz aktive Frau, die mitten im Leben stand und Anfang 40 war, einen schweren Schlaganfall hatte. Dieser Schlaganfall ging einher mit einer ganz schweren Sprachstörung. Das hieß also, sie konnte nicht wieder in ihren Beruf zurück. Und aus diesem Schlaganfall hat sich dann eine Demenz entwickelt. Und für mich war das so tragisch, weil ich plötzlich der Erzieher war und meine Mutter das Kind. Plötzlich hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich habe das Buch einfach geschrieben, um anderen Menschen, denen es sicher genauso geht wie mir, die Angehörige pflegen müssen und eben auch gerade ihre Eltern pflegen müssen, die genau vor dem gleichen Problem stehen. Und ich denke auch, dass es wichtig wäre, sich nicht nur mit Fachbüchern zu beschäftigen, sondern mit dem Alltag eines demenzkranken Menschen. Ich habe auch gesagt, und das ist, glaube ich, auch so, die Würde des Menschen ist unantastbar und auch der Demenzkranke hat eine Würde. Und man kann ihn auch bis zum Schluss noch in der Familie integrieren und besuchen und ihn mit einbeziehen in den Alltag. Und ich hoffe, dass ich mit dem Buch so ein paar Anregungen geben kann an Menschen, die pflegen müssen und sehr unsicher sind.
Darüber werden wir am Ende des Gesprächs auch nochmal reden. Vielleicht mal zurück zum Anfang. Sie haben gesagt, ein Schlaganfall, relativ jung gewesen, Ihre Mutter. Ich glaube, es gibt auch ein Kapitel im Buch, das heißt erstmal der Schock. Heute haben Sie ja sozusagen da viel persönliche Erfahrung, aber wie war das damals für Sie? Wissen Sie noch genau den Tag, an dem das passiert ist, und die Situation, wie Sie das erfahren haben?
Ja, also das weiß ich noch ganz genau. Wir haben gemeinsam in einem Wohnblock gewohnt. Damals habe ich noch in einer größeren Stadt gelebt. Und meine Mutter wohnte eine Etage unter mir und es war auch sehr schön, weil ich hatte schon ein Kind und da hat sie mir auch geholfen bei der Betreuung. Ich selber habe in Schichten gearbeitet, das war für mich dann auch ganz wichtig. Und eine Woche vorher waren schon so ein paar Anzeichen da. Also sie hatte ständig Kopfschmerzen, ihr Blutdruck war ziemlich hoch auch. Sie war ziemlich nervös, auch das Ganze, und sie klagte eben auch über Schlafstörungen. Und an diesem Tag, als das dann passiert ist, klingelte es dann bei mir und ihr Lebenskamerad stand dann davor und sagte, ich möchte bitte mal runterkommen in die Wohnung. Er wüsste nicht, was mit meiner Mutter wäre und ich sollte mal schauen. Und da ich ja im Krankenhaus gearbeitet habe zur damaligen Zeit, war für mich der erste Schock natürlich, das ist ein Schlaganfall. Also ich konnte es eigentlich ganz gut diagnostizieren und es hat sich dann leider auch bestätigt. Ich habe immer versucht, das dann wegzudrücken und ich denke, das ist auch so was Wichtiges, dass jeder Angehörige, der in diese Situation kommt, auch diese Krise durchmacht. Und es ist nun mal so, in unseren Krisen, die wir im Leben haben, die haben alle Menschen, dass man erst mal verleugnet. Und ich war auch lange in dieser Verleugnungsphase. Also ich habe erst gewartet, was dann kommt. Damals gab es auch nicht wie heute, es ist ja auch schon eine ganze Weile her, keine Telefone. Ich musste also noch zur Telefonzelle gehen und dort eben auch den Arzt bestellen und auch den Rettungsdienst bestellen. Und ich habe dann einen ganzen Tag gehofft, dass die Diagnose nicht zutrifft. Es war dann aber leider so.
Wie gesagt, man hat erstmal eine ganze Weile gebraucht, das zu akzeptieren. Haben Sie auch mal je überlegt, ich sage mal Kompliment an die Leute, die wirklich persönlich dann auch ihre Angehörigen pflegen, sie ins Pflegeheim zu geben oder so? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? War das für Sie mal eine Option oder haben Sie gesagt, nein, ich habe meiner Mutter so viel zu verdanken, das ist nie eine Option?
Also in ein Pflegeheim wollte ich meine Mutter auf keinen Fall geben. Darüber haben wir auch nicht gesprochen, weil meine Mutter noch viel zu jung war und ich eben auch noch viel zu jung. An sowas haben wir auch beide nicht gedacht. Ich habe meine Mutter dann zum Ende ihrer schweren Erkrankung in ein betreutes Wohnen gegeben, weil ich nicht mehr in der Lage war, das alles zu meistern. Meine Arbeitsstelle war weit weg, also ich musste jeden Tag 100 Kilometer fahren und 100 Kilometer wieder zurück. Ich hatte 3 Kinder und bin also diesen schweren Pflegesachen, die konnte ich nachher nicht mehr alleine meistern. Und es ist ihr dort auch sehr, sehr gut gegangen in dem betreuten Wohnen. Sie hat sich dort sehr wohl gefühlt. Und ich denke, ich habe das auch richtig gemacht. So habe ich das auch so zum Ende des Buches auch. Ich hatte immer Gewissensbisse die ganzen Jahre, als ich auch den Pflegedienst noch da hatte. Es ist nun mal so, meine Mutter hat mich großgezogen. Und ich denke, als Kinder ist man dann auch in der Verpflichtung, dass man sich dann um seine Eltern kümmert, wenn die Hilfe brauchen.
Für die, die es nicht so gut auskennen, es gibt ja verschiedene Formen von Schlaganfällen, also wie es danach ausschaut, aber auch bei der Demenz vom Verlauf her unterschiedliche Phasen. Sie wissen ja, wie Ihre Mutter lange Zeit gewesen ist, bis das alles passiert ist. Gab es dann trotzdem nach dem Schlaganfall immer so Momente, wo Sie dachten, das erkenne ich wieder, das ist noch die alte Persönlichkeit meiner Mutter, weil es ist ja schon auch dann ein anderer Mensch, aber manchmal merkt man ja, da ist sie noch, wie ich sie kenne.
Ja, also ich habe meine Mutter bis zum Schluss immer mal in bestimmten Phasen wiedererkannt. Auch Demenzkranke, das ist was ganz Wichtiges, haben ihre völlig klaren Phasen, wo sie erkennen, wer sie selber sind, was für diejenigen, die betroffen sind, sehr, sehr traurig ist. Es werden ja manchmal so Witze über Demenz gemacht, das wäre eben schön, man lernt jeden Tag neue Menschen kennen. Das ist aber gar nicht so. Der Betroffene leidet unter dieser Krankheit auch sehr, weil er ja diese Momente hat und auch sich wiedererkennt in ganz bestimmten Situationen. Und das war bis zum Schluss auch bei meiner Mutter.
Ich würde ganz gerne mal wissen, weil Sie gesagt haben, ja, Umgang damit, wenn jetzt Leute uns zuhören, was Sie so konkret für Ratschläge geben können. Weil es gibt ja auch schwierige Situationen. Ne? So gibt ja Situationen, wo man trotzdem, das muss man ja ehrlich sagen, denkt, das ist mir zu viel. Wo man denkt, warum macht er das jetzt? Also haben Sie da so konkrete Tipps, wie man, soll man dann aus der Situation rausgehen und was kann man tun?
Ja, heute hätte ich natürlich noch viel, viel bessere Tipps, weil ich habe mich ja auch mit diesen Krankheitsbildern intensiv, auch beruflich beschäftigt. Damals war es aber noch eine andere Situation. Es ist immer eine Situation, wenn ich jemanden, auch wenn ich den ehrenamtlich betreue, eine ganz andere Situation. Es ist nicht der eigene Vater, die eigene Mutter. Es ist also im Abstand dazwischen. Da kann man professionell arbeiten. Ich habe mir auch eingebildet, ich kann das ganz gut professionell. Es war aber nicht so. Ich bin immer daran gescheitert und habe meine Mutter immer vor mir gesehen. Also nicht jemand anders, nicht einen Patienten, nicht einen Klienten. Und das ist eine schwierige Situation. Es gab natürlich für mich auch Situationen, wo ich dachte, ich kann jetzt einfach nicht mehr weiter. Da habe ich mir auch Hilfe gesucht, habe mir also auch die Hilfe einer Selbsthilfegruppe gesucht, habe mir die Hilfe von betreuten Wohnen gesucht und von einem Pflegedienst, der mir auch eine ganze Zeit sehr gut unter die Arme gegriffen hat, wo das wirklich auch sehr gut lief. Aber die Situation, die habe ich nachher selber auch nicht verstanden, ja. Müsste ich aber jetzt erklären, das würde, denke ich, auch jetzt ein bisschen weit führen. Das gehört auch in unsere Krisen rein. Wenn wir eine Krise betrachten, beginnen wir immer mit den Leugnen. Dann haben wir eine Situation, wo wir eine Zornesphase haben. Dann haben wir eine Situation, wo wir verhandeln. Und dann gibt es auch so eine Depressionsphase. Und die hatte ich natürlich dann auch, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt alles gemacht und es hat trotzdem im Endeffekt nichts gebracht. Die Krankheit hat sich nicht verbessert. Ich war ja bis zum Schluss immer noch in der Hoffnung, dass die Krankheit besser wird oder zumindest stagniert. Und das ist eben leider nicht passiert. Und das muss ein Angehöriger auch wissen. Es wäre überhaupt schön, wenn ein Angehöriger wissen würde, wie so ein Krankheitsverlauf dann auch ist und der dann auch die Reaktion des Betroffenen, den er pflegt, nicht persönlich nimmt. Und das ist so schwer. Man tut alles, man opfert einiges an Freizeit und bekommt eben negative Wandlungen zurück von denjenigen. Und das ist, denke ich, gerade für den, der pflegt, ganz schön schwierig.
Ab welchem Punkt, weil ich auch jetzt gerade so eine Situation habe, wo auch eine Frau ihren Mann pflegt, der auch dement ist und sie ihn sehr liebt, aber ich habe gemerkt, dass das eigentlich zu viel für sie ist. Ich habe ihr vorsichtig darauf hingewiesen. Also gibt es so einen Punkt, wo man dann auch sagen muss für sich selbst, jetzt brauche ich selber Hilfe, weil das ist ja immer die größte Gefahr. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, also man muss dann auch, man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man jemanden sozusagen abgibt und wenn es nur an den Pflegedienst ist, weil die Eltern haben uns gepflegt und es, denke ich, ist auch so ein bisschen unsere Pflicht, das dann zu tun. Aber man muss wirklich dann auch ehrlich zu sich selber sein und muss sagen, ich brauche jetzt meine Auszeit und diese Auszeit, die kann man sich ganz gut nehmen. Also das ist auch, bieten auch die Krankenkassen an, bieten wie gesagt die Selbsthilfegruppen auch so ein Stückchen an. Also das wäre wichtig, dass man auch eine Auszeit für sich nimmt. Wenn das auch mal wäre, dass man jemanden mal in die Kurzzeitpflege gibt. Das habe ich mit meiner Mutter auch gemacht und habe sie mal 4 Wochen in eine Kurzzeitpflege gegeben, wo sie sich sehr, sehr wohl gefühlt hat sogar. Wo ich mich auch wieder etwas erholen konnte. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man ehrlich zu sich selber sein muss und muss sich diese Zeit nehmen. Und wenn man sich einen Pflegedienst holt, der ja auch Betreuungsleistung bringt, dass man sagt, ich gehe mal mit meiner Freundin Kaffee trinken oder ich besuche mal ein Kino, ich mache einfach nur mal was für mich. Also das wäre wichtig, dass man das tut. Habe ich leider zu wenig gemacht, muss ich auch sagen.
Wahrscheinlich, weil Sie auch sehr in der Situation gesteckt haben. Wie kann man eigentlich fragen, also jetzt hören wir gerade das Gespräch, da kriegen die Leute schon viel mit an Hilfestellung, aber angenommen, ich bin in so einer Situation, wer ist ein erster Ansprechpartner, wen ich fragen kann, wer helfen kann? Sind das Pflegeberater bei Pflegekassen, die dann eben genau das aufzählen? Sie können ambulanten Pflegedienst, Sie können Kurzzeitpflege, wer ist da so Ansprechpartner hier in unserer Gesellschaft?
Ja, Sie sagen das völlig richtig. Es gibt Pflegeberater, die teilweise auch bei den Pflegediensten selber sind, dort auch arbeiten, die kann man ansprechen. Man kann auch bei der Krankenkasse mal eine Anfrage stellen. Und ich habe immer gut Hilfe bekommen. Also das kann ich nicht anders sagen. Ich habe gute Ratschläge bekommen auch. War erst selber damit ein bisschen überfordert. Ich habe sie erst meine Mutter in eine Tagespflege gegeben. Das heißt also, sie ist früh abgeholt worden und abends wieder gebracht worden. Erst einmal die Woche, habe das dann ein Stückchen gesteigert. Bis sie dann, weil sie dort auch ihre Bekannten hatte, dann in diesen Pflegedienst eingezogen ist und sozusagen im betreuten Wohnen dann gewohnt hat. Es waren ja die gleichen und dort ist sie auch immer in die Tagespflege gegangen. Das war auch wichtig. Es waren Gleichgesinnte um sie rum. Ich habe natürlich versucht, auch sie einzubinden, weil sie früher gerne ins Theater gegangen ist. Aber ich hätte die Krankheit eher auch erkennen müssen, dass sie also gar nicht mehr konzentriert ist, so ein Theaterstück zum Beispiel zu verfolgen.
Jetzt ein paar letzte Fragen zu Ihrem Buch. Der Titel macht ja neugierig, im Nachthemd nach Berlin. Und man sagt ja bei Dementen, lange Zeit hat man gesagt, es gibt eine Weglauftendenz. Jetzt heute ist man dazu übergegangen zu sagen, es gibt eine Hinlauftendenz. In dem Fall passt das gut. Es gibt eine Hinlauftendenz Ihrer Mutter offenkundig nach Berlin. Das müssen Sie nochmal erklären.
Also das ist völlig richtig, was Sie gerade gesagt haben. Man sprach lange von einer Weglauftendenz. Es ist richtig, eine Weglauftendenz bedeutet an und für sich, man läuft ohne Ziel weg. Aber eine Hinlauftendenz, da hat man ein Ziel. Und meine Mutter hatte ein ganz bestimmtes Ziel. Sie wollte ihre Freundin, die in Berlin wohnt und als sie noch gesund war, haben die beiden sich auch sehr oft besucht, die wollte sie einfach wieder besuchen. Es war nur in dieser Situation so, die Freundin war schon 30 Jahre verstorben. Und meine Mutter hat dann mitten in der Nacht einen Koffer gepackt, alle Sachen rein, unter anderem auch Gebrauchsgegenstände wie Geschirr und Töpfe und Bücher, hat dann ein Taxi bestellt und ist in Sachen, die man zur Nacht angezogen hat, das habe ich ihr noch angezogen, und hatte einen Mantel drüber. Der Taxifahrer hat sie zum Bahnhof gefahren, am Bahnhof verkaufte man Fahrkarten bis Berlin. Und erst als sie in Berlin dann völlig umherirrte auf dem Bahnhof, bin ich erst informiert worden, weil sie hatte ihren Personalausweis dabei und man konnte schnell rausfinden, da war auch immer meine Telefonnummer und meine Adresse drauf. Ja, dann hat man mich erst angerufen. Also für mich bis heute noch unverständlich, wie man sowas mit jemandem machen kann, wo man offiziell doch sieht, da ist was nicht in Ordnung mit dem Menschen.
Also kann man vielleicht auch sagen, gilt für uns alle, besser hinschauen auch, ne? Also manchmal bekommt man es ja dann mit. Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben und da würde ich jetzt nur gerne wissen, wie war das für Sie? Ich weiß ja gar nicht, wie lange Sie Ihre Mutter insgesamt gepflegt haben. Wie war das für Sie jetzt nochmal, diese Reise nochmal zu machen, zurück in die Zeit zu gehen und das nochmal alles aufzuschreiben?
Also ich habe meine Mutter insgesamt fast 30 Jahre betreut. Die letzten Jahre war sie dann, wie gesagt, im betreuten Wohnen, die letzten 5 Jahre. Dort habe ich sie auch täglich besucht. Es war eine Aufarbeitung für mich, auch den Kindern, weil meine jüngste Tochter, die ist geboren, da war die Oma schon lange krank. Und ich wollte das im Endeffekt nur für meine Kinder machen. Als ich dann angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich dann gemerkt, man könnte eventuell auch mal damit an die Öffentlichkeit gehen und denen helfen, so wie es mir gegangen ist, die dann völlig hilflos vor Situationen stehen und nicht mehr wissen, wie es eben weitergehen soll. Es ist kein Leitfaden, sondern es ist einfach nur ein Erlebnisbericht.
Ich kann mir vorstellen, Sie gehen jetzt auch ein bisschen auf Lesereise, Sie werden gleich mal auch einen Termin nennen, dass Ihnen schon auch wichtig ist, ins Gespräch mit Leuten zu kommen. Ne? Deswegen wird es jetzt ganz interessant werden. Was erhoffen Sie sich sozusagen als Reaktion von dem Buch?
Ja, ich erhoffe mir, dass auch ich dazu gefragt werde und eventuell auch mal von Selbsthilfegruppen auch eingeladen werde, denen Ratschläge geben kann. Das ist mir ganz wichtig, dass ich meine Erfahrung auch an andere Menschen weitergeben kann.
Und zum Schluss können wir noch mal sagen, wir senden jetzt hier in Erfurt, aber Arnstadt ist nicht so weit weg, wann Sie in Arnstadt dann zu sehen sein werden.
Also in Arnstadt habe ich meine erste Lesung und die wird am 9. Januar sein. Und zwar die Alzheimer-Gruppe trifft sich dort pro Seniore. Das ist also eine ganz, ganz tolle Gruppe, die ich schon lange kenne, wo ich selber auch schon mal einen Fachvortrag gehalten habe. Aber damals war überhaupt noch nicht an das Buch zu denken, wo ich bei denen war. Ich freue mich ganz sehr darauf. Es ist also der 9. Januar um 16 Uhr.
Dann dahin gehen, mitdiskutieren, zuhören. Und ich bedanke mich jetzt für das Gespräch bei Dietlin König. Und das Buch heißt Im Nachthemd nach Berlin.
Dankeschön.